DW Menschen und Märkte.
Willkommen beim Deutsche Welle Wirtschafts-Audio-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Zwei unserer Themen heute. Die EU zeigt Google die gelbe Karte und harte Zeiten für McDonald's und Co. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Nach mehr als 4 Jahren Ermittlungen und Verhandlungen hat die Europäische Union dem US-Suchmaschinengiganten Google jetzt eine formelle Beschwerde übermittelt. Google agiere bei der Anzeige bestimmter Suchergebnisse offenbar unfair und schade so Internetnutzern und Konkurrenten. So der Tenor der Vorwürfe. Ralf Siener.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat nichts gegen den kalifornischen Internetgiganten Google, im Gegenteil. Meine Kinder und ich selbst fragen uns niemals, ob Google ein US-Konzern ist. Wir benutzen Google einfach, weil es sehr gute Produkte anbietet. Auch die Tatsache, dass Google in einigen EU-Ländern über 90% des Suchmaschinenmarktes beherrscht, irritiert die EU-Wettbewerbskommissarin nicht.
Dominance as such is not a problem.
Dominanz als solche sei kein Problem, so die Dänin Vestager, weder grundsätzlich noch unter dem EU-Wettbewerbsrecht.
Not in general and not under EU law.
Aber Macht bedeutet Verantwortung, so die EU-Wettbewerbskommissarin.
Dominant companies have a responsibility.
Und dieser Verantwortung werde Google als Quasi-Monopolist nicht gerecht. Wenn nämlich der Suchmaschinenkonzern mit Hilfe seiner Algorithmen Suchergebnisse manipuliere, um eigene Dienste systematisch nach ganz oben zu stellen und zu bevorzugen.
Google's comparison shopping product is systematically displayed.
Zum Beispiel Google Shopping für Einkäufe. Zu den Beschwerdeführern gegen Google gehört denn auch das konkurrierende Preisvergleichsportal Chao, außerdem Firmen wie TripAdvisor, Expedia und europäische Medienkonzerne. Sie habe mit vielen Beschwerdeführern gesprochen, darunter mit vielen aus den USA, betont Wettbewerbskommissarin Vestager.
Also Google themselves.
Und natürlich auch mit Vertretern von Google. Denen machte die EU-Kommissarin klar, dass sie auch das Mobilbetriebssystem Android genau unter die Lupe nehmen will. Denn Googles Betriebssystem läuft auf zahlreichen Smartphones und mobilen Geräten. Die EU-Kommission untersucht jetzt, inwieweit Google mit seiner geballten Marktmacht im Mobilbereich die Produzenten von Android-Geräten zwingt, Google-Apps wie Gmail oder Google Maps zu installieren. Die EU-Kommission hat Google ihre konkreten Vorwürfe bereits in einem Schreiben zugestellt. Der Konzern aus Kalifornien hat jetzt 10 Wochen Zeit, um auf die Kommissionsvorwürfe zu reagieren und eine neue Anhörung bei der EU zu beantragen oder zu versuchen, das formale Verfahren mit Zugeständnissen abzuwenden. In einem EU-Wettbewerbsverfahren drohen dem US-Konzern eine Milliardenstrafe und massive Einschnitte in sein Geschäftsmodell. Zum Beispiel die Trennung der Google-Suchmaschine von Google Plus, Google Shopping, Google Flights, YouTube und Co.
Ralf Siener berichtete aus Brüssel. Der Leitzins in der Eurozone bleibt unverändert. Bereits zum 6. Mal hintereinander beließ die Europäische Zentralbank EZB den Zins auf dem historischen Tief von 0,05%. Trotz besserer Konjunkturaussichten will die Notenbank ihr Anleihekaufprogramm wie geplant durchziehen. Unser Fokus wird auf der vollen Umsetzung unserer Maßnahmen liegen, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Mittwoch in Frankfurt. Draghi trat damit Spekulationen entgegen, wonach die EZB ihr vor allem in Deutschland umstrittenes Programm drosseln könnte. Seit der Ankündigung der Staatsanleihekäufe durch die Zentralbank hat sich die Lage an den Finanzmärkten weiter beruhigt. Von den Krisenländern wurde Druck genommen, aber neben den positiven Wirkungen gibt es natürlich auch Nachteile, vor denen Skeptiker besonders in Deutschland warnen. Dazu Eske Hicken.
Wenn es um die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank geht, dann sind deutsche Ökonomen besonders kritisch. Das Grundrezept der EZB ist seit Jahren, sie flutet Banken und Märkte mit Geld. Mit unvorstellbar viel Geld. Und sie hält die Zinsen niedrig, in der Hoffnung, dass die Banken dann Kredite vergeben und so die Wirtschaft in Schwung kommt. Und dann, wenn die Verbraucher kaufen und Unternehmen investieren, dann steigen auch wieder die Preise. Die sind der Notenbank aktuell zu niedrig. Das ist auch das Ziel des aktuellen Staatsanleihenkaufprogramms. Und es hat bereits gewirkt. Zum Beispiel sind die Zinsen noch weiter gesunken. Die Chefvolkswirtin der Helaba, Gertrud Traut, sieht das kritisch.
Man bekommt als Schuldner das Geld hinterhergeworfen und als Sparer muss man schon einen Strafzins zahlen bei vielen Banken. Und die Idee, dass die Kreditvergabe anspringt und die Unternehmen jetzt investieren, die hat sich meines Erachtens nicht materialisiert, weil die Unternehmen fragen sich, was kommt noch und was macht die EZB noch an dummen Sachen? Also das führt zu Verunsicherung.
Die Geldpolitik trifft vor allem aber auch die Sparer. Wer sein Geld sicher für die Altersvorsorge anlegen will, hat es schwer. Auch Volker Wieland, Wirtschaftsweiser und Professor an der Universität Frankfurt, sieht die Politik des lockeren Geldes kritisch. Vor allem die jüngsten Staatsanleihenkäufe hält er für überflüssig. Die bisherigen Maßnahmen der EZB hätten ausgereicht, meint er.
Die EZB kann weder Europa retten noch Europa zum Einsturz bringen. Das hängt ganz konkret auch an der Politik der Regierungen.
Viele konservative Ökonomen in Deutschland sehen es kritisch, dass die niedrigen Zinsen vor allem den Krisenländern in Südeuropa nützen, weil sie ihnen das Geldleihen erleichtern. Volker Wieland kritisiert,
dass einfach der Spielraum für Regierungen wieder größer wird, dass sie deswegen auch notwendige Konsolidierungsmaßnahmen und Strukturreformen auf die Zukunft vertagen, weil sie sich es im Moment angesichts günstiger Finanzierungskonditionen leisten können.
Der Blick auf die Krisenpolitik der EZB hängt eben von der wirtschaftspolitischen Überzeugung ab. Gewerkschaftsnahe Ökonomen finden es eher richtig, dass die Notenbank die Krisenländer stützt. Unter anderem, weil Krisenfolgen und Reformen vor allem die unteren Bevölkerungsschichten treffen. Vielen Gewerkschaftern sind die Geldfluten der Notenbank zwar auch etwas unheimlich, sie sehen sie aber eher als notwendiges Übel und meinen, ohne die Krisenpolitik der EZB würde es die Eurozone vielleicht schon nicht mehr geben. Einig sind sich viele Ökonomen, egal welche Ausprägung, die EZB hilft vor allem den Banken. Thorsten Polleit, Chefökonom der Degussa Goldhandel.
Die Geldpolitik sorgt dafür, dass das neu geschaffene Geld erstmal auf die Konten einiger weniger überwiesen wird. Und die können dann mit dem Geld Güter kaufen. Das sind natürlich insbesondere die Banken derzeit. Aber die breite Bevölkerung bekommt entweder nichts ab oder sie bekommt erst viel später etwas davon ab. Und das führt dann letztlich dazu, dass es eben zu einer dramatischen Umverteilung kommt.
Die Geldschwemme der EZB macht vielen Deutschen Angst. Die Hyperinflation der Weimarer Zeit ist ein nationales Trauma. Bislang sind solche Horrorszenarien aber ausgeblieben. Das EZB-Geld hat nicht die Preise in die Höhe getrieben. Im Gegenteil, die Inflationsraten sind nach EZB-Standards viel zu niedrig. Das liegt daran, dass das Geld im Finanzsystem zirkuliert und kaum bei den Unternehmen ankommt, zum Beispiel in Form von Krediten. Da ist noch Luft nach oben. So heißt es in der gerade veröffentlichten Prognose des Internationalen Währungsfonds, die Kreditvergabe in der Eurozone verlaufe zu langsam. Das geldpolitische Experiment bleibt spannend, was auch immer das heißen mag.
Eske Hicken über die Auswirkungen der Geldschwemme durch die Europäische Zentralbank. In vielen EU-Ländern gibt es nach Einschätzung der Antikorruptionsorganisation Transparency International noch zu viel Spielraum für Mauscheleien zwischen Politikern und Lobbyisten. Eine entsprechende Studie der Organisation wurde heute in Brüssel vorgestellt. Felix Holtermann war dabei.
Lobbyismus ist in Ordnung, hilft er doch den Politikern, alle Seiten anzuhören. Aber es muss transparent sein, wer mit wem redet. Nur so lassen sich Mauschelei und Korruption verhindern, sagen die Aktivisten von Transparency International. Die Organisation hat nun den ersten Bericht zum Lobbyismus in Europa vorgelegt und das Ergebnis ist schlecht. Lobbyisten großer Unternehmen und anderer Organisationen nehmen hohen Einfluss auf viele EU-Organe, so Transparency. Besonders anfällig sind das Europäische Parlament und vor allem der Ministerrat, sagt Aktivist Daniel Freund.
Da ist der politische Entscheidungsprozess einfach noch völlig intransparent. Wir sehen nicht, mit wem sich die Vertreter der nationalen Regierungen treffen. Viele Dokumente werden nicht zugänglich gemacht. Und wenn man immer von den Entscheidungen hinter verschlossenen Türen hört, dann ist es in vielen Fällen der Rat.
Dabei ging es auch anders. Die Europäische Kommission hat Transparency International zufolge einen Sprung nach vorne gemacht.
Die Kommission hat ganz konkret angefangen, im Dezember alle Treffen mit Lobbyisten offenzulegen. Es gibt also Listen auf der Webseite der Kommission, wo jeder nachgucken kann, mit wem trifft sich welcher Kommissar.
Ähnliche Regeln haben einige östliche Mitgliedstaaten der EU eingeführt.
In vielen der baltischen Staaten gibt es Register, wo sich Lobbyisten eintragen. Die Informationen sind dann online verfügbar und jeder Bürger, jeder Journalist kann nachgucken, wie viel Geld wird ausgegeben für Lobbying und was machen die Lobbyisten eigentlich.
Trotz dieser Positivbeispiele, die Mehrheit der 19 untersuchten EU-Mitgliedstaaten haben eine schlechte Bilanz. Deutschland ist besonders intransparent, steht im unteren Drittel auf einer Stufe mit Portugal. Auf dem letzten Platz finden sich Ungarn und Zypern. Auch der Vergleich mit offener Korruption in Afrika oder Asien bringt Transparency International zufolge wenig. In Europa gilt laut Daniel Freund, dass die Form der Korruption sich verändert.
Dass es nicht mehr ein Austausch von Bargeld in einem Umschlag ist, sondern dass wir in Europa dann eben neue Formen der Korruption sehen, wo man jemandem einen Job verspricht, einen gut dotierten, wenn er die Politik verlässt. Es ist also sozusagen Korruption mit Zeitverzögerung.
Und wie groß der Einfluss von Lobbyvertretern auf die Politik sein kann, zeigt ein Beispiel aus der Pharmaindustrie. Ein französisches Medikament wies extreme Nebenwirkungen auf. Zahlreiche Patienten starben.
In allen europäischen Ländern ist es dann vom Markt genommen worden, sobald das rauskam. In Frankreich, wo das Unternehmen her ist, haben die aber so lange gelobbyt, dass sie den Rückzug vom Markt um mehrere Jahre noch hinausgezögert haben, um weiter das Medikament zu verkaufen. Und was ganz konkret also zu mehreren Todesfällen von Patienten geführt haben. In diesem Fall kann man wirklich sagen, Lobbying kann auch töten.
Transparency International stellt eine Studie zum Lobbyismus vor. Ein Beitrag von Felix Holtermann war das. Zum nächsten Thema. Der Fastfood-Riese McDonald's feiert ein rundes Jubiläum. Nachdem aus dem kleinen Familienunternehmen, das 1940 gegründet wurde, ein großer Konzern geworden war, eröffnete 1955 das erste Schnellrestaurant in dem Stil, wie er sich bis heute erhalten hat. McDonald's wird als Konzern also 60 und teilt mit anderen bekannten US-Fastfood-Ketten wie Burger King, Wendy's, Taco Bells und Kentucky Fried Chicken ein gemeinsames Schicksal. Sie alle kämpfen gegen neue Konkurrenten und schwindende Kundenzahlen. Warum das so ist, erklärt Miriam Braun.
Wenn man eine Gruppe Teenager in New York nach ihrer Lieblings-Fastfood-Kette fragt, dann hört sich das so an.
Chipotle. I'm sorry, Shake Shack.
Ich glaube, Chipotle ist gesünder als Shake Shack.
Shake Shack. Chipotle. I feel like it's healthier.
Ich liebe Chipotle.
Yeah, I still mess with Shake Shack.
Auf altbekannte Namen wie beispielsweise McDonald's oder Burger King wartet man hingegen vergeblich. Dabei waren deren Erfolgsgeschichten jahrzehntelang nicht zu bremsen. 1940 eröffnete McDonald's ein erstes Schnellrestaurant in Kalifornien. Kentucky Fried Chicken, Burger King, Taco Bell und Wendy's folgten in den darauffolgenden Jahrzehnten. Heute, mehr als 70 Jahre später, sind die einstigen Fastfood-Revolutionäre in die Jahre gekommen. Zwar ist McDonald's mit weltweit etwa 36.000 Filialen immer noch unbestrittener Branchenriese, aber das Image bröckelt. Die Kunden wandern ab. Wohin und warum?
Shake Shack, because it's...
Shake Shack, weil die Qualität besser ist.
Shake Shack, it's definitely not as fast food.
Shake Shack, das ist einfach kein ekliges Fastfood und wahrscheinlich besser als McDonald's.
So Shake Shack is probably the answer.
Der Burgerbrater Shake Shack startete 2000 als Foodtruck in New York. Seit 5 Jahren gibt es auch US-weit Filialen. Im Januar ging das Unternehmen an die Börse. Shake Shack wirbt mit hormonfreiem Fleisch und nachhaltigen Zutaten, sowie einige andere kleinere Ketten ebenfalls. Marion Nestle ist Ernährungswissenschaftlerin an der New York University.
Oh, I don't think there's any question that there's a movement.
Es steht außer Frage, dass es eine Bewegung hin zu gesünderer Ernährung gibt. Viele Menschen und gerade viele junge Leute achten sehr darauf, welche Lebensmittel sie zu sich nehmen und wie diese hergestellt werden. Das ist nicht nur ein Fakt, es ist ein Trend, der jedes Jahr größer wird. Es sind die Millennials, also die Generation bis Anfang 30, die auch in den USA immer öfter wissen will, was in ihrem Essen drin ist und wo es herkommt. Wirklich gesünder ist Shake Shack zum Beispiel allerdings nicht, zumindest nicht, wenn man den Kalorien- und Fettgehalt vergleicht. So haben ein Big Mac und Pommes von McDonald's zusammen etwa 870 Kalorien, bei Shake Shack sind es für die gleiche Bestellung schon 960. Richtig kalorienreich aber wird es beim Mexikaner Chipotle. Ebenfalls eine Kette, die Kunden mit gesund, bio und nachhaltig verbinden. Hier landen bei einem Rindfleischburrito inklusive Pommes gleich 1350 Kalorien auf den Hüften. Joe Bastianik, Besitzer mehrerer amerikanischer Sternerestaurants im US-Fernsehen. Wenn man auf die Kalorien schaut, ja, die sind bei Chipotle sehr hoch. Aber es geht ja eher um die Qualität der Nährwerte. Aber man darf nicht vergessen, es gibt Kunden für alle Varianten. McDonald's und Co. sollten sich nur entscheiden, wen sie langfristig bedienen wollen. McDonald's beispielsweise gab im Januar das fünfte Quartal in Folge sinkende Absatzzahlen bekannt. Zwar machte das Unternehmen mehr als 6 Milliarden Dollar Erlös, das waren im Vergleich zum Vorjahr jedoch 7% weniger. Experten vermuten als einen Grund, dass die Firma längst das Fettmacher-Image innehat. Spätestens seit der Dokumentation Super Size Me, die hatte sich mit dem Thema Fast Food und der steigenden Anzahl Fettleibiger in den USA befasst. Zwar gibt es seit einiger Zeit auch Salate und Wraps, allerdings gelingt die Umstellung auf ein scheinbar gesünderes Angebot nicht gerade schnell. So dauerte es 2 Jahre, ehe McDonald's sicherstellen konnte, dass es weltweit immer genug Gurken für den Premium-McWrap in den Filialen gab. Auch die Umstellung auf eine weitgehend antibiotikafreie Hühnerzucht wird wohl frühestens in 2 Jahren abgeschlossen sein. Vanessa Wong von der Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet viel über die Ernährungsindustrie. Sie sagt, McDonald's muss sich entscheiden, was es heißt, ein modernes, fortschrittliches Fastfood-Unternehmen zu sein. Vor allem, weil die Konkurrenten den Kunden ein klares Angebot vorlegen. McDonald's ist allgegenwärtig, das ist eine der größten Stärken des Unternehmens. Aber wie sich jetzt zeigt, ist es auch schwieriger, Dinge zu ändern. Kritik hagelte es für die Fastfood-Riesen in den vergangenen Jahren auch an anderer Stelle. Die Bezahlung der Mitarbeiter sei zu gering. Diese sind immer wieder auf die Straße gegangen und hatten gestreikt. McDonald's hat vor Ostern eingelenkt und Lohnsteigerungen und Bonuszahlungen für die Mitarbeiter in den 1500 US-Restaurants angekündigt, die die Firma selbst betreibt. Ob die Franchise-Partner nachziehen, ist ungewiss. Auch sollen künftig die Frühstücksprodukte länger am Tag erhältlich sein und in einigen ausgewählten Läden in Deutschland sogar Kellner zum Einsatz kommen.
Harte Zeiten für traditionelle Fastfood-Unternehmen. Aus New York berichtete Miriam Braun. Und das war es auch schon wieder für heute in Menschen und Märkte, dem Wirtschafts-Audio-Podcast der Deutschen Welle. Danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.